Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer spricht. Heute möchte ich euch meinen ersten Gast vorstellen, Patrick Sillier. Er betreibt mit der Tauglerei ein Haus für persönliche, ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung in den Bergen bei Salzburg. Er unterstützt und finanziert mit Janine Godula-Sillier nachhaltige Startups und arbeitet als Coach, Ayurveda-Therapeut, Berater, Business Angel, Accelerator, Coworking Host und Dorfwirt. Für die Gesamtkoordination Österreich bei der Akademie für Potenzialentfaltung und Gerhard Hüther ist auch zuständig. Ich hoffe, Patrick, ich habe jetzt nichts vergessen.
Ja, das Allerwichtigste ist eigentlich, dass ich auch wahnsinnig viel und gerne Kuchen backe.
Stimmt und auch noch sehr gut. Schön, dass du da bist und dass wir heute über das Thema Familienunternehmen sprechen.
Ja, das freut mich auch ganz besonders. Ich glaube, da habe ich auch einiges zu sagen, weil ich bin eigentlich das wandelnde Familienunternehmen.
Wer spricht? Weil Business Persönlichkeit braucht.
Okay, möchtest du da einfach mal ein bisschen drauf eingehen? Ich weiß, du kommst aus zwei Familienunternehmen und hast selber eins.
Ja, also ich bin aufgewachsen als Kind von einem Verleger und, also mein Vater war Verleger und meine Mutter kommt aus einer Düsseldorfer Familie, die da ein großes Chemieunternehmen hat. Ja, ich bin quasi in einem Verlag aufgewachsen, wie man das dann tut als kleines Kind und bin dann selber auch, obwohl ich nie dazu gezwungen worden bin und bla bla bla, wie das dann so in Familien ist, bin ich tatsächlich dann auch irgendwann Verleger dieses Verlages geworden, was ich dann, obwohl ich dann auch nochmal selber ein Familienunternehmen mit meiner Frau auch noch im Verlagswesen gestartet habe, nach 12, 13 Jahren ungefähr an den Nagel gehängt habe. Dann natürlich, was kann ich anderes tun, habe jetzt ein eigenes Familienunternehmen gestartet, die Tauglerei in St. Kullmann. Und lustigerweise hat gestern meine Tochter, die jetzt 11 Jahre ist, zu mir gesagt, was sie alles für Pläne hat man mit der Tauglerei. Und das war, da habe ich mich echt erschreckt. Mhm. Ja, also deswegen super, dass wir heute sprechen, weil ich bin gerade ein bisschen angefixt worden zu dem Thema.
Sehr gut. Wenn du sagst, dass es dich erschreckt hat, warum?
Weil ich, wenn ich ehrlich bin, meine Frau und ich die Tauglerei gar nicht so als Familienunternehmen gestartet haben oder in diesem Bewusstsein, das ist vielleicht etwas, was wir an eine nächste Generation weitergeben könnten. Wir arbeiten ziemlich immer im Moment. Das bringt unsere Arbeit mit. Und diese Perspektive, dass das Ganze für eine nächste Generation interessant sein könnte, weiter zu betreiben, habe ich ehrlicherweise noch nicht gehabt. Und das Lustige ist, dass unsere Tochter jetzt anfängt, die ist eigentlich ganz schüchtern und jetzt findet sie es total super, in dem Café, was wir ja auch haben, oder in dem Wirtshaus, damit zu bedienen. Und man merkt, es tut ihr total gut. Und anscheinend hat sie darüber nachgedacht, was man alles hier noch machen kann. Und das finde ich finde es spannend. Anscheinend haben wir ein Familienunternehmen gegründet, was interessant für die nächste Generation ist.
Verändert das deine Art, wie du über die Tauglerei denkst und wie du über die Zukunft von der Tauglerei nachdenkst?
Ehrlicherweise nein. Die Tauglerei ist ohnehin permanent immer in Veränderung. Also das ist, ich habe das mal Fluid Space genannt, darunter konnte sich keiner was vorstellen, deswegen sage ich das jetzt nicht mehr, aber ich versuche es jetzt nochmal, den Begriff auf diesem Wege in den Raum zu stellen. Und diese permanente Veränderung ist an sich das, was die Tauglerei ausmacht. Dann wäre es nur natürlich, wenn es jemand anderes dann irgendwann weiter verändert.
Ja, das ergibt Sinn.
Ja, oder das klingt vielleicht komisch, ich hätte überhaupt kein Problem, wenn es die Tauglerei nicht mehr gäbe.
Ja, weil dann entsteht wieder irgendwas Neues.
Es würde dann etwas Neues entstehen.
Ja. Du hast gesagt, dass du den Verlag übernommen hast und danach nochmal mit der Sarah einen eigenen Verlag gegründet hast. Was hat dich dann hierher verschlagen in die Salzburger Hinteroberland?
Ins Hinteroberland? Also
am Berg.
Ja gut, wir sind ja wirklich hier am Berg. Ja, vielleicht ist es, dass wir jetzt nach St. Kolemann gekommen sind, das war eher Zufall. Das hat sich ergeben eine gewisse Zeit, nachdem ich aufgehört habe oder nachdem wir aufgehört haben, die Verlage zu betreiben. Und dann gab es quasi eine Einladung, nach St. Kolemann zu kommen, in einem Hotel Ayurveda aufzubauen. Das war damals unser Ayurveda und Yoga, das war so unser Hauptinteressengebiet damals. Und dann haben wir uns einfach sehr wohl in diesem Dorf gefühlt und hatten die Chance, das alte Wirtshaus hier zu übernehmen und was Neues draus zu machen.
Cool. Und was hat dazu geführt, dass die Verlage nicht mehr gibt? Nur, dass ihr das schon was Neues entschieden habt?
Nee, die Verlage gibt's noch. Die wurden damals verkauft. Ich bin damals aus dem Unternehmen ausgeschieden. Vielleicht, ja, warum bin ich überhaupt Verleger geworden, ist vielleicht die erste Frage. Mhm. Und das ist, es gibt so komische Dynamiken, die, weil Familienunternehmen sind nun mal nicht von der Familie zu trennen. Und es gab da eine sehr erstaunlich für mein Leben damals sehr einschneidende Dynamik, dass der eigentliche Bruder meines Vaters, der Bruder meines Vaters, der eigentlich hätte Verleger werden sollen, der ist im Krieg gefallen. Und der war so eine Art Wunderwutzi. So wurde er mir immer als Kind verkauft. Also da standen immer Bilder von ihm rum und der war halt irgendwie so ein genialer Verleger eigentlich. Und der ist aber in Russland gefallen. Und mein Vater, der damals 4 Jahre alt war, kriegte dann gesagt, er muss dann halt jetzt Verleger werden. Weil seine anderen Brüder waren alle Ärzte und kamen dann nicht mehr in Frage. Und mein Vater hat das nie in Frage gestellt, ist einfach Verleger geworden. Hätte der aber nicht müssen oder nicht werden sollen eher. Der war eigentlich nicht wirklich talentiert dafür. Und ich fand halt immer diesen Onkel so spannend. Und in gewisser Weise habe ich ganz viele Qualitäten dann ausgelebt, die der hätte leben müssen eigentlich, für den quasi. War dann ein sehr, sehr erfolgreicher Verleger und habe aber gemerkt, dass ich da immer so irgendwie, das habe ich nicht für mich gemacht. Und das war dann ein ziemlich schwerer Prozess, sich einzugestehen, dass man da quasi das Leben eines anderen lebt, vor allem, weil es so erfolgreich war. Das verstand dann auch keiner. Warum hört er jetzt auf, Verleger zu sein, nachdem alles, was er anfasst, irgendwie erfolgreich ist? Und ich habe mich aber dann trotzdem und hatte das große Glück, halt eine tolle Frau zu heiraten, die das auch erkannt hat und diesen Patrick, der eigentlich da war, sehr viel mehr geliebt hat als den Verleger, dass sie mich da unterstützt hat in dem Prozess. Denn wir hatten einen Verlag auch zusammen. Sie war extrem erfolgreiche Buchgestalterin auch. Und es ist toll, dass wir da diesen Schritt zusammengegangen sind. Für andere Teile meiner Familie war das überhaupt nicht toll. Mein Vater hat direkt danach an sich angefangen, mich bis aufs Blut zu bekämpfen, zum Beispiel.
Vorher war ich, du ausgestiegen bist, oder?
Ja, genau. Mhm. Vorher war ich so der gefeierte Held, weil Verleger. Danach war ich nicht mehr existent eigentlich. Oder meine Existenz sollte eigentlich vernichtet werden. So hart wie das ist. Und umso mehr habe ich mich dann quasi dem Thema Identität auch zugewandt. Wenn ich nicht dieser Verleger bin und mein Vater mich überhaupt nicht wahrnimmt, wer bin ich eigentlich? Also man kommt dann in so eine richtige Existenzkrise und da habe ich mich dann ausgearbeitet. Und inzwischen, glaube ich, lebe ich meine Existenz ganz gut oder meine Identität.
Das glaube ich auch. Gab es einen Auslöser dafür, wo du gemerkt hast, an einem gewissen Punkt, das ist nicht mein Leben? Gab es irgendwas, was...
Ja, das kann ich ganz klar festmachen sogar. Ich hatte mich zwar schon mit Ayurveda beschäftigt und merkte, das ist was mich sehr, sehr fesselt, was mich wirklich im Innersten berührt. Aber der große Auslöser war an sich die Geburt meines Sohnes. Das war nicht einfach. Und als er da auf meinem Arm war, habe ich mir den angeguckt und gedacht, boah, wenn der jetzt den ganzen Scheiß auch mitmachen muss und auch in dieser Familie weiterlebt und das weiterträgt, das möchte ich dem nicht antun. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, dass ich es anders mache. Anders als mein Vater zum Beispiel, der es hätte tun sollen. Und in dem Moment, ich kann es dann wirklich an diesem Moment festmachen, dass es da kein Zurück mehr gab. Auch wenn es dann vielleicht noch, so lange hat es gar nicht gedauert, 1,5 Jahre hat es dann gedauert.
Ich meine, du kennst meine Geschichte und ich finde es einfach auch spannend zu sehen jetzt, weil ich selbst bin ja ins Unternehmen eingestiegen, weil ich gefühlt musste, auch wenn ich es offiziell natürlich nicht musste und habe relativ viel auch daran gearbeitet, wer bin ich und was will ich. Ich finde das echt faszinierend zu sehen, was so ein Familienunternehmen, in was für ein Gefängnis man eigentlich ein mentales reinkommt. Diese ganzen Erwartungen, die Überzeugungen, dieses ganze Bild, das da entsteht. Und im Endeffekt war es bei dir ja auch so, dass es diesen Impuls von außen durch deinen Sohn gebraucht hat, dir das bewusst zu machen. Und ich finde das wirklich spannend zu sehen, wie stark dieses Konstrukt, dieses Mentale ist, in dem man da drin hängt.
Ja, hängt man drin. Und das ist, ich glaube, das muss man sich als Familie auch bewusst machen. Und ich habe jetzt zum Beispiel jetzt das andere Beispiel, ich bin auch in einem anderen Familienunternehmen quasi groß geworden, wo ganz, ganz klar Familie und Unternehmen getrennt ist. Mhm. Also extrem klar. Das Unternehmen soll immer, also wird ganz, wie soll ich das ausdrücken? Also da ist kein Familienmitglied, wenn es nicht herausragend schlau ist, Teil des Unternehmens. Jetzt bin ich natürlich eigentlich herausragend schlau und ich bin trotzdem nicht Teil des Unternehmens. Nein. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass die Familie nicht im Unternehmen tätig ist, sondern immer andere Leute für die Familie im Unternehmen tätig sind, weil es in einem diesem Unternehmen nicht gut täte. Das ist eine klare Entscheidung der Familie und da wird nicht dran gerüttelt. Lustigerweise versuchen es dann immer welche dran zu rütteln, aber es ist ganz klar festgelegt, es gibt die Familie und es gibt das Unternehmen. Das finde ich eine sehr gute Vorgehensweise. Dann entstehen da keine Verbindungen, die vielleicht dem Unternehmen schaden oder der Familie.
Ja, dafür braucht es aber sehr viel Reflexion, auch schon von der Führungskraft oder vom Gründer her aus, dass man das sich so überlegt und auch diesen persönlichen Abstand zum eigenen Unternehmen schon mal herstellt, weil wenn man sein eigenes Unternehmen hat, ist man ja oft komplett drinnen und viele identifizieren sich ja auch mit dem Unternehmen, denn die ganze Identität ist ja dieses Unternehmen oder Unternehmerin oder Unternehmer sein. Und das merkt man dann schon, dass deine Vorfahren in dem Fall wahrscheinlich schon sehr reflektiert waren, um so damit umzugehen.
Ja, das war, lustigerweise war das immer eine spannende Mischung von Personen, die da tätig war in diesem Unternehmen. Also sich geht diese Trennung Familie, Unternehmen geht auf meinen Großvater zurück, der quasi dieses Unternehmen geleitet hat, aber glaube ich erkannt hat, dass der Geschäftsführer, den er da mit dabei hatte, das einfach viel besser kann. Und je weniger er im Unternehmen war, desto erfolgreicher war das Unternehmen. Und er hat sich dann eingestanden, dass das Beste ist, was er tun kann. Er hatte allerdings auch einen Herzinfarkt relativ jung. Einfach da kaum noch aufzutauchen. Und je konsequenter er das gemacht hat, desto erfolgreicher wurde dieses Unternehmen. Wirklich spannend. Und hat diese Trennung in die Wege geleitet. Das muss man eben hoch anrechnen. Das hat ihm allerdings auch ermöglicht, ein paar Mal deutscher Meister im Golf zu werden, weil er einfach viel Zeit hatte. Aber die Entscheidung war sehr, sehr weise von ihm.
Das ist sicherlich was, wo sich das ein oder andere Familienunternehmen Scheibe abschneiden kann.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, die Realität zu erkennen, was halt Familientraditionen halt oft nicht tun.
Ja, das stimmt. Um nochmal auf das, was du vorher gesagt hast, zurückzukommen. Wie bist du damit umgegangen, dass dein Vater eigentlich gesagt hast, du existierst nicht mehr? Und hast du vorher damit gerechnet, dass das passieren kann?
Ja, ich habe, als ich diesen Schuss gefasst habe, ganz schlimme Dinge befürchtet. Dass es so schlimm wird, habe ich nicht befürchtet. Und ich weiß noch, ich habe mit meiner Schwester, die jetzt nicht tätig war in dem Unternehmen, aber eben beteiligt, gesprochen, dass wir das möglichst schnell auf eine bestimmte Art und Weise über die Bühne bringen müssten, weil sonst der große Krieg beginnt. Das hat sie mir nicht glauben können. Und sie hat sich dann quasi entschlossen, einen anderen Prozess einzuschlagen, der dann in das totale Chaos geführt hat, letztendlich. Und das hat sie sich aber auch nicht denken können. Sie hat sich nicht vorstellen können, dass das so passiert.
Was hast du aus der Erfahrung mitgenommen, was du jetzt anders machst im Familienunternehmen?
Was ich jetzt anders mache? Ich glaube, dass ich wirklich ehrlich bin in der Ansicht, dass nach mir das keiner machen muss. Ich bin sogar so weit, dass ich das selber auch nicht immer machen muss. Also ich könnte das sofort aufhören. Das klingt vielleicht ganz komisch, weil es sieht so aus, als könnte ich es nicht. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist, was man tun kann. Ich bin nicht das Unternehmen. Und ganz viele Familien sind halt das Unternehmen. Und das gibt Freiheit, wenn man nicht das Unternehmen ist.
Ja, das ist immer wieder, also das ist auch was ich lernen musste, dass ich nicht das Unternehmen bin. Das ist sicherlich oft ein großes Problem im Familienunternehmen, gerade wenn dann nach der Übernahme oder im Übernahmeprozess die ältere Generation schon nicht loslassen kann, weil ja dann nichts mehr bleibt, wenn sie aus dem Familienunternehmen aussteigen.
Ja, wenn man so schwer identifiziert ist, dann ist das halt existenzgefährdend, wenn man nicht morgens in die Arbeit fährt und durch die Flure geht und guten Morgen sagt und mal den einen oder anderen entlässt, auch wenn es die nächste Generation nicht möchte oder sowas.
Stimmt. Was hat dir neben Sarah am meisten geholfen, das Ganze zu durchzustehen, kann man eigentlich sagen.
Ja, also ich glaube, der schwerste Punkt war dann tatsächlich, und das habe ich dann gar nicht erwartet, als mein Vater gestorben ist. Weil er dann auch noch quasi im Testament und in allem, was er getan hat, noch ganz furchtbar nachgetreten hat. Er hat sogar selber einen Nachruf für sich formuliert, der dann in Fachpressen erschienen ist, wo all das, was ich für dieses Unternehmen getan habe, angeblich von ihm getan worden ist. Und ich habe da zwar herzlich gelacht, wie man das so macht, aber an sich war das unfassbar verletzend. Und in der Zeit, muss ich sagen, hat mir außer meine Frau und meine Familie, auch meine Schwester ganz stark, hat mir damals ein Arzt geholfen. Mhm. Also mir ging es dann richtig schlecht, körperlich auch schlecht. Und dieser Arzt hat mir einfach fantastisch geholfen. Also ich habe da auch ganz viel gelernt für meine weitere Arbeit, die ich halt auch hier in der Talkerei betreibe in der Zeit. Aber ohne den weiß ich nicht, ob es mir noch so gut gehen würde jetzt.
Auch meiner Erfahrung nach, so ganz ohne Hilfe von außen kommt man alleine schwer durch.
Ja, es ist vielleicht auch, hat das mit Familienunternehmen zu tun. Es gibt ja halt dann diese Familie und es gibt das Außen. Und man schottet sich so als Familie gerne gegen das Außen ab und da lässt man keinen anderen rein in die Familie und am besten hat man auch keine Hilfe von außen und so. Ja, das muss man lernen. Und natürlich soll man Hilfe von außen annehmen. Dafür gibt es gute Leute, es gibt Freunde, es gibt Familie und man muss nicht alles alleine durchstehen. Und das ist sicherlich was ich zum Beispiel auch in der Zeit gelernt habe.
Das ist wirklich auch was ich lernen musste, dass man nicht alles alleine durchstehen muss, weil man wächst ja auch, man lernt ja so, dass man das Image nach außen bewahren muss, dass man filtert, was man sagt, dass man nicht zeigt, wie es einem geht, dass man keine Schwäche zeigt. Weil man ist ja immer, man repräsentiert ja immer die Firma. Und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass es okay ist, sich Hilfe zu holen und dass man nicht allein, und dass es auch niemand alleine ist. Es gibt so viele Menschen, die das erlebt haben. Was würdest du jemanden empfehlen oder raten, der in der gleichen Situation ist jetzt?
In welcher Situation?
Dass er merkt oder dass sie merkt, dass sie sich für das Familienunternehmen entschieden haben, aber das doch nicht das Richtige war. Und wie sie da, was sie tun können in der Situation, wenn sie merken, sie wollen aussteigen, das Unternehmen verkaufen und noch in diesem emotionalen Prozess hängen. Von darf ich das überhaupt? Wie mache ich das?
Ja, ich würde, bevor ich da Entscheidungen treffe, würde ich wirklich mir gute Unterstützung holen, einen Prozess, also wer bin ich eigentlich? Mal ganz unabhängig von Unternehmen und von Familie. Ich glaube zum Beispiel inzwischen, wenn ich so einen Prozess gemacht hätte, wäre ich vielleicht gar nicht ausgestiegen aus dem Unternehmen. Mhm. Weil ich das, was ich kann, habe ich da an sich auch gut gelebt oder hätte es auch noch anders leben können. Es ist nicht immer nötig, auszusteigen. Das bin ich natürlich auch ganz zufrieden. Also. Aber ich glaube, wichtig ist in sich diesen Fixpunkt und gleichzeitig Kompass zu finden, der einem zeigt, ist das mein Weg auch. Und diesen Punkt im Innersten zu finden, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man im Leben tun kann. Und bevor ich solche schwerwiegenden Entscheidungen, die halt nicht nur für einen selber, sondern eben auch für ein Unternehmen und für die Familie auch sind, würde ich mir den...
Begleitest du heute Menschen dabei?
Ja, lustigerweise begleite ich gar nicht so sehr die Menschen, die aussteigen, sondern eher die Generation davor. Also eher meinen Vater in dem Bereich. Mhm. Und eher die, da bin ich auch inzwischen ein bisschen älter, vielleicht kann ich mich da auch gut besser reinversetzen, aber es ist eher die Generation, mit der ich spreche, die eben auch merken, es stimmt nicht und meistens Probleme haben, da offen drüber zu sprechen, die eben noch viel mehr drin sind in dem, was du eben beschrieben hast, in diesem Korsett, in dem man sich befindet, dass man das eben Familie und Unternehmen irgendwie so gleich konservativ weiterleben müssen.
Sehr spannend und sehr, sehr, sehr wichtige Arbeit. Du bist ja mittlerweile Koordinator für Österreich für die Akademie für Potenzialentfaltung von Gerald Hüther. Wie sehr spielt das in deine Arbeit rein und wie sehr kannst du die These der Potenzialentfaltung oder die Idee mit deiner Erfahrung als Familienunternehmer verbinden?
Ja, an sich gibt es da einen Kern bei der Potenzialentfaltung, die gerade auch für Familienunternehmen wahrscheinlich extrem spannend sind. Und zwar, wenn ich das unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen habe und so Menschen begegne, auch vor allem der eigenen Familie, dann kann man sehr viel von diesem Korsett, was besteht, zur Seite räumen. Und dann ist sicherlich für Familienunternehmen, die in sich meistens viel mehr Potenzial haben als Konzerne, viel mehr möglich, auch in Zukunft. Und dass dieses unbedingte Interesse an der Entfaltung des anderen ist etwas, was mich zum Beispiel jeden Tag antreibt, hier auch in der Tauglerei gegenüber Kunden, Mitarbeitern. Und ja, ich glaube, dass das so der Kern ist, über den man sich mehr Gedanken machen sollte.
Die Vorstellung ist irgendwie total schön, dass wenn man Unternehmen anders führt, dass man dieser Gedanke, dass wirklich das Potenzial der Menschen entfaltet werden soll, ist, egal ob Familienunternehmen oder nicht, ein sehr, sehr schöner Gedanke und sehr schöne Vorstellung, wie Unternehmen und unsere Gesellschaft dann sein könnte. Also es ist eine sehr wichtige Arbeit. Ich hoffe, dass sich das noch mehr verbreitet. Hast du bereits Unternehmerinnen oder Unternehmer, die sich dafür interessieren? Merkst du, dass dafür der Raum geöffnet wird und die Anfragen da sind, dass sich schon eine Veränderung entsteht?
Anfragen nach Potenzialentfaltung?
Nach einer anderen Art, Unternehmen zu führen, nach Potenzialentfaltung, nach die eigene Identität zu kennen, zu leben und somit ja auch ein authentischeres Unternehmen zu führen.
Ja, ich glaube, das Interesse schon immer da war. Gerade auch bei Familienunternehmen. Wenn man mit so diesem klassischen Unternehmer spricht, dann begegnet der seinem Unternehmen und seinen Mitarbeitern tatsächlich mit so einer Einstellung der Liebe. So komisch, wie das vielleicht klingt. Der möchte versorgen, sich kümmern. Also ich mache ja auch sehr intensive Prozesse mit Unternehmern. Ich würde sagen, 99% von den Leuten haben so ein Bild von sich, dass sie für die anderen kochen oder grillen oder sowas in der Form. Und das äußert sich nur manchmal anders, weil man natürlich auch diese Zuwendung zum anderen ganz anders gelernt hat. Ich glaube, was es braucht, ist diese Ehrlichkeit, dass man es wirklich nett miteinander meint und dass man das auch ausdrücken lernt. Weil es ist oft, ist das eine Form von Unprofessionalität, wenn ich mit dem anderen irgendwie nett bin. Und ich glaube, diese Einstellung muss sich ändern.
Definitiv.
Das heißt jetzt nicht, dass das alles irgendwie harmonischer Grießschmarrn ist, in dem wir leben. Man kann sehr, sehr nett sein und sehr klare, harte Anweisungen geben. Aber gibt es zwei Arten. Entweder mache ich das, weil ich mich über den anderen erhebe oder weil ich es mit dem anderen gut meine, weil ich genau weiß, was für den richtig ist und der braucht vielleicht einfach gerade eine klare Ansage. Ich bin jetzt kein Freund davon, dass das Unternehmen ein Streichelzoo ist. Aber es gibt eben eine Grundeinstellung. Und ich glaube, dass wir uns als Menschen dieser Einstellung widmen sollten.
Es kommt immer auf die Haltung drauf an, die dahinter ist, wie ich mit jemandem kommuniziere. Das ist wichtiger, als was ich genau sage. Lieber Patrick, das war sehr spannend. Vielen Dank für diesen Einblick und auch für die offenen Worte. Es ist nicht selbstverständlich, dass man so offen und ehrlich über die nicht so tollen Zeiten und die unangenehmen Zeiten spricht. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir das mehr tun, dass wir auch da eine Veränderung bewirken, wo wir einfach dieses Stigma, dass man nicht redet, dass man keine Schwäche zeigen darf, dass man alles alleine schaffen muss, wo wir das einfach ändern können und so viele Unternehmerinnen und Unternehmer dabei helfen können, dass sie vielleicht nicht den harten Weg gehen müssen, den du oder ich gegangen sind. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich jetzt dann auf ein Stück Kuchen.
Ja, sehr gerne.
Wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr über wertebasierte Unternehmensidentität, Design, Persönlichkeitsentwicklung und über meine Reise als Unternehmerin erfahren möchtest, dann abonniere diesen Podcast Wer spricht, um keine Folge zu verpassen. Du kannst mir auf LinkedIn folgen, dort findest du mich unter Anna Wer. Meine Webseite wer.com mit 2 R, sieht man ja nicht, wenn man es hört, besuchen und dort meinen Newsletter abonnieren, um noch mehr Inhalte und Updates zu bekommen. Die Links findest du auch in den Shownotes. Und wenn du Themenwünsche hast, die du gerne in zukünftigen Folgen besprochen haben möchtest, oder es etwas gibt, was du mich schon immer fragen wolltest, dann lass es mich wissen. Ich freue mich darauf, dich ein Stück bei deiner Reise als Unternehmerin oder Unternehmer zu begleiten.